Da sind wir wieder.
Ja.
In alter Frische.
Nee, ich in etwas neuerer Frische.
Wollte ich sagen, ach, du bist wiederhergestellt.
Ja.
Ja, Mirko, was war denn los letzte Woche? Wieso gab es denn keinen Podcast?
Terminprobleme.
Also, so ist das kommuniziert worden.
Ja, genau. Hast du
was denn für Terminprobleme? Ich hatte Zeit.
Ehrlich?
Und war ausnahmsweise mal gesund insofern.
Ja,
ich saß hier, habe alles aufgebaut. Ich musste
mal ein paar Tage Auszeit nehmen.
Wo ist er?
War dringend nötig. Aber ich hab's genossen. Also ich war, wie gesagt, dann auch nicht hier und hab ein bisschen über ein iPad mal so geguckt und war nicht unzufrieden.
Hast du dich selbst gezwungen, dass die Leute dich in Ruhe lassen mit allem, was da links und rechts ist?
Das ist so wohlweislich formuliert.
Ja, man muss sich ja auch zwingen. Also versuchen tun sie es ja, aber ja, dann muss man auch irgendwie mal sagen, jetzt nicht.
Der Punkt war erreicht. Ja. Muss ich ehrlicherweise zugestecken.
Kenn ich.
Es wäre nicht gut ausgegangen, wenn das noch länger so gelaufen wäre. Manchmal braucht man mal ein bisschen Abstand und deshalb habe ich auch in anderer, temperaturreicher Region einfach mal ein bisschen Hockey geguckt und.
Hast du auch richtig Farbe gekriegt?
Ja, insbesondere an den beiden, ist unglaublich. Ja. Das ist einfach mal so, dass ich gedacht habe, gut, ich bleib weg.
Ist gut. Und das, was du gesehen hast, hat dir gefallen, sagst du?
Naja, sagen wir es mal so, es war meist spannend.
Ja, das haben diese Spiele so an sich.
Das war es. Ob das jetzt
in dieser Saison bei uns?
Ob das jetzt so zufriedenstellend in jeder Situation war. Was ich gesehen habe, war halt, dass man sehr verbissen darum gekämpft hat, dass das in die andere Richtung geht.
Also wir haben ja jetzt wieder den Luxus, dass wir gerade schon das gleich folgende Gespräch aufgezeichnet haben, dementsprechend ein paar Cliffhanger platzieren können. Und ich weiß nicht, ich sage ja immer an der Stelle, man kann ja auch sagen, mit wem wir sprechen, weil es in der Folgenbeschreibung ja irgendwo steht, hoffentlich. Mhm. Dementsprechend, ich finde Andis Einschätzung interessant, weil aus meiner Sicht ist da eindeutig ein Fortschritt erkennbar.
Ohne Zweifel, sehe ich auch. Also, wie gesagt, er wird das gleich nochmal aufdröseln aus seiner Sicht.
Ja.
Ich glaube, kämpferisch, also man merkt einfach, dass die Jungs sich was vorgenommen hatten.
Ja.
Und dann ist immer noch die Frage, ob du nach dem Start dir etwas vornimmst und es umgesetzt bekommst oder ob du das nicht hinkriegst. Das ist erstmal der erste Grund, warum ich sage, ja, du hast recht, es gibt eine Entwicklung im Sport dieser Mannschaft. Und vor allen Dingen auch das finde ich gut, das war in Nürnberg zu sehen, das war aber auch in Wolfsburg zu sehen und ein paar anderen Spielen, dass man, wenn man sich wirklich konzentriert, hinten defensiv was anrichten kann, auch wenn es nicht so aussieht, dass es, das werdet ihr später hören, einem Torhüter so richtig gefällt, im Hinblick auf, wir sind schon da, wo wir hin wollen. Das kann ich nachvollziehen, aber sie haben zumindest hinten versucht, irgendwas hinzukriegen und das haben sie geschafft.
Fakt ist natürlich auch, das Ding in Nürnberg kann auch in eine andere Richtung laufen.
Total, macht Nürnberg nach 35 Sekunden das erste Tor.
Ja, dann oder im auch, letzten da waren ein, zwei Chancen dabei, wo man sagen muss, da hat Andi wirklich mit seinen überragenden Fähigkeiten alles gegeben. Nichtsdestotrotz hätte es trotzdem klingeln können in der einen oder anderen Situation. Was du auch nicht vergessen darfst, gehört ja auch irgendwie dazu. Umgekehrt haben wir sowas dann ja auch. Also vielleicht jetzt in Nürnberg muss man sagen, da war wirklich Defense First. Auch jeder, der sagt, das war jetzt nicht das schönste Spiel der ganzen Saison.
Aber es ist mir auch ehrlicherweise völlig egal.
Was du da extrem gesehen hast, fand ich, da war wirklich, kam von uns offensiv nicht viel. Hast ein bisschen das dann auch mal notwendige Glück gehabt, was wir vorher gar nicht hatten. Und dann so mit Ende des zweiten Drittels, die letzten 5-6 Minuten, haben sie dann angefangen, offensiv auch mal ein bisschen aggressiver zu sein, die Zweikämpfe zu suchen, Scheiben zu gewinnen, dann schießt sie mal an Pfosten, die ist hier aus dem Slot knapp vorbei. Ich will das Spiel jetzt nicht nochmal aufdröseln, aber die Tatsache, dass du so aus dem Drittel gehst, dass es dann noch 0-0 steht, da konnte man sich sicher sein, dass Nürnberg jetzt gerade in der Kabine sitzt und sagt, oh fuck, scheiße, die haben wir nicht getötet und genau so bist du dann auch rausgekommen.
Und wie gesagt,
gewinnst es aufgrund der Tatsache dann hinten raus auch verdient, weil im letzten Drittel waren wir klar die bessere Mannschaft. Punkt.
Und wie gesagt, wir haben in der Woche ja auch über mentalen Zustand gesprochen und wie ist das eigentlich? Und wenn wir ganz ehrlich sind, war das jetzt keine Situation, die automatisch zu einem Selbstläufer werden musste? Und deshalb ist es auch wichtig, dass die anderen Spiele halt genauso gelaufen sind. wenn du dir Schwenningen anguckst, ja, vielleicht waren sie da auch nicht die bessere Mannschaft, das ist auch okay, aber zum jetzigen Zeitpunkt musst du einfach aus Schwenningen einen Punkt mitnehmen. Das geht auch, weil die eben auch nicht, gerade daheim, wir haben letztes Jahr schon, wir haben mit Johannes Huss in der Vorbereitung über Qualität Schwenningen, wenn es da mal läuft, zu Hause gesprochen. Und wenn du jetzt da einen Punkt mitnimmst, dann ist das anständig. Und vor allen Dingen hat es dich jetzt erstmal gedanklich und auch tabellarisch noch nicht aus dem Keller geholt, aber du bist auch mal da in beiderseitigem auf einem guten Weg. Und die 10 Punkte, ich weiß gar nicht, 17 ist so Platz 4, 5, 6, glaube ich. Ne?
Also du hast jetzt innerhalb von einer Range, also wenn wir von unten mal anfangen, Düsseldorf 5, wir 10, dann glaube ich Straubing
12,
Nürnberg und Schwenningen jeweils 11,
ja,
und 12.
Das geht dann so bis 17, du kommst ja an die Top-Teams ran.
Frankfurt hat 17 ja. auf Platz 7, glaube ich.
Auf jeden Fall 16. bist du irgendwo, bist du wieder, du hast die Schlagdistanz aufgenommen
zu den anderen. Ich könnte das jetzt auch nachgucken, aber wir
tun es natürlich nicht. Ja, das tun wir natürlich nicht, aber ist auch egal. Wir wissen es ja ungefähr aus dem Kopf. Nein, das ist in Ordnung. Und dass du das erstmal gemacht hast, das ist erstmal ein Ding. Jetzt kriegst du mit Mannheim mal wieder ein ganz großes Kaliber am Freitag zu Hause. Jetzt hoffen wir mal alle, dass es regnet. Ach nee, das wäre ein Donnerstag.
Ja, das wollte ich sagen.
Meine alte Regel.
Das stimmt. Okay, ja, letztes Jahr war das genau so ein Donnerstag, wo wir hier 7-4
gewonnen haben. Und dann fährst du nach Straubing und hast natürlich da auch nochmal ein Match bei einer Mannschaft, wo es wahrlich im Moment nicht durchläuft.
Die jetzt aber trotzdem 4-0 mal gewonnen haben auch. Ne?
Weil aber, das darf man auch nicht vergessen, tatsächlich Augsburg nichts kreiert hat und bei den Panthern im Moment wirklich die erste und zweite Reihe komplett gesprengt ist aufgrund der Ausfälle, die die hatten. Das ist ein bisschen problematisch. Die haben offensiv nichts generiert. Das heißt nicht, und das Straubing ist eine Top-Mannschaft. Ich habe die dieses Jahr schon 2-3 Mal gesehen. Die können richtig gutes Eishockey spielen, haben eine Top-Champions-League-Hockey-Saison bislang gespielt. Das Einzige, sie kriegen es im Moment in der Liga noch nicht kontinuierlich aufs Eis.
Sie schießen keine Tore in den entscheidenden Situationen und machen für sie untypisch Fehler, die
was natürlich Gegentore bedeuten. Was natürlich, sagt Tom Pokel ja auch immer, ein Prozess ist. Ja. Und die haben natürlich auch einen schon erheblicheren Umbruch, als sie ihn sonst in den Jahren hatten. Haben aber, und das ist das Bemerkenswerte, ja gerade mit Timmy Fleischer, mit Alice Hede, mit Daniel Leonard, jetzt schon mal 3 deutsche Jungs eingebaut, die in der Zukunft natürlich, wenn sie mal System, Pokel und alles verinnerlicht haben, eine Riesenperspektive haben. Also es wird nicht einfach, aber ist auch interessant. Nimmst du da ein Pünktchen auch wieder mit und holst vielleicht was gegen Mannheim, ist es ein richtig gutes Wochenende jetzt gewesen, und dann gehst du auf ein Ende dieser ersten Saisonphase zu, wo du jetzt nicht sagen kannst, boah, wir sind richtig geil, das funktioniert ja alles wie nix, aber du bist auch erstmal aus dem Gröbsten raus, und das wäre ja auch schon mal eine Situation.
Selbst wenn nicht, ist es, glaube ich, dann auch, solange dieser Aufwärtstrend erkennbar ist, wovon ich fest ausgehe, weil du eins darfst du auch nicht vergessen, wir haben viele Spiele mit nur 8 Imports bestritten, weil Braden Burke eben verletzt raus war.
Oh, da habe ich gleich noch eine Frage.
Aber machen wir weiter. Seit dem Nürnberg-Spiel, er ist jetzt gegen Köln wieder dabei gewesen, und ja, the trend is your friend in der aktuellen Situation, und nicht nur punktemäßig, sondern eben vom Auftreten her. Und du musst jetzt eben die offensiven Kreationen, die wir in diversen Spielen hatten, ich denke da an einen zweites Drittel wie im Wahn gegen Ingolstadt, wo du 3-0 führst und die gar nicht wissen, wo oben und unten ist. Das musst du zusammenkriegen mit der defensiven Aggressivität, mit auch der Stabilität, die du in Phasen jetzt auch immer mehr gezeigt hast, auch wenn dann noch viele Schüsse fallen, aber viele Schüsse aus Tor heißt nicht automatisch schlechte Defensivleistung. Das sind dann halt alles, Themen, das muss jetzt alles mal zusammenkommen, aber ja, ich glaube schon, dass wir jetzt nicht nur aus Zufall und durch pures Glück aus den letzten 4 Spielen 8 Punkte geholt haben, und so musst du halt jetzt einfach weitermachen und dir dann auch, auf Deutsch gesagt, nicht vor Mannheim oder in Straubing, natürlich sind es brutal schwierige Gegner, schwieriges Ausstiegsspiel auch in Straubing, lange Reise, schweinekalt, wir wissen es alle, brauchst du aber auch nicht in die Hosen zu scheißen, fertig. Ja.
Aber das ist es ja, was wir versucht haben, auch bislang eigentlich in dieser Saison ein Stück weit rüberzubringen. Ich habe ja schon wieder extrem viele gehört, die sagen, es geht genauso weiter, es ist alles hundsmiserabel und schlecht und null Entwicklung und so weiter.
Also du hattest anderthalb Spiele, in denen du chancenlos warst. Hinten raus gegen Berlin und in Bremerhaven.
Nein, ja? ich kann euch, weil wir ja wissen, was am Ende kommt, ich kann euch nur tatsächlich die letzte Antwort von Anni Jenicke sehr ans Herz legen, da mal zuzuhören. Ich persönlich, und das sage ich, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass alles auf dem Weg ist. Aber ein paar Dinge sind zumindest nicht so schlecht in diesem Verein, wie sie von manchen in mancher Situation bislang gesehen wurden. Da könnt ihr mich jetzt wieder für verfluchen, ja. Aber ich sage das ganz deutlich.
Liebe Grüße, Grüße auch an diese Leute.
Man muss auch die Kirche einfach mal im Dorf lassen. Ja. Man hat gesehen, dass man, heißt das, dass diese Mannschaft nicht absteigen kann? Nein, das heißt es nicht. Du weißt nie, Düsseldorf hat sich auf zwei Positionen gut verstärkt, irgendwann kommen die ins Rollen. Brauchen wir nicht drüber sprechen, andere Situationen können passieren. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber es ist etwas völlig anderes als im letzten Jahr und wir finden keine Parallelen. Vielleicht im Tabellenstand, aber das ist nicht ausreichend, um ein Projekt jetzt zu verteufeln. Das will ich nochmal sagen an der Stelle. Und ich bin ja sehr gespannt. Wann spielt denn Brandon Gormley eigentlich das erste Mal?
Wir müssen die Frage jetzt noch ein bisschen vertagen, weil eine Sache, auch da werden wir gleich mit Andi nochmal eben einmal kurz drüber reden, wenn man sich überlegt, wo wir vor einem Jahr waren und vor ziemlich genau einem Jahr auch, nämlich am ominösen, ich glaube es war der 21. Oktober, wenn ich mich recht erinnere, mit Trainerwechsel inklusive anschließender Ausschreitungen und Eingriffen in die Privatsphäre und Tumulten im Stadion und was wir nicht alles hatten. So. Und wenn da jemand gesagt hätte, dass wir aktuell in einem Jahr danach in der Situation sind, in der wir jetzt gerade sind, also das hätten wir aber mal alle unterschrieben. Das kann mir jeder...
Unterschrieben? Ja. Vielleicht, aber...
Also genommen.
Also genommen auch, aber trotzdem es... Du musst einfach nicht nur über ein Jahr, oder das stimmt ja auch nicht, weil es wurde besser, nachdem Doug Shedden da war, hast du einen Termin im Kopf? Das war das zweite Spiel,
in der Woche
nach der Länderspielpause
Mitte gekommen. November, ne? Zweite Novemberwoche gekommen.
Genau, also zumindestens muss man einfach sagen, dass seitdem der Trend sportlicher Natur in die richtige Richtung geht, ihr ein paar Dinge rechts-links richtig gemacht habt. Und
ein paar das, auch nicht, so ehrlich müssen wir auch sein. Aber
genau, das meine ich. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und alle, die das behaupten,
lügen. Nee, dann wären wir jetzt erst hätten kein Gegentor gekriegt,
nein, dann das Spiel gewonnen. Nein, das ist Quatsch. Ja so. Es geht ja nicht nur um das, was du auf dem Eis siehst, sondern es geht auch ein bisschen drumherum. Und deshalb sage ich ja, lass doch einfach mal Zeit vergehen und mal gucken, was passiert, bevor man alles wieder dieses Papierstück nimmt, zusammenknüllt und in den Mülleimer schmeißt. Das ist das Einzige, wo ich darauf hinweisen will. Weil machen die alles richtig hier am See? Auf gar keinen Fall. Haben sie das große Geld endlich? Nein, auf gar keinen Fall. Gibt es bestimmte Dinge, die irgendwo in die richtige Richtung gehen? Auf jeden Fall. Aber mehr brauche ich auch jetzt nicht sehen an der Geschichte, weil ich kann nicht immer alles nur in den Himmel loben oder verteufeln. Nein. Das funktioniert nicht. Ich muss einfach mal gucken, dass ich mal sehe, wie kommt man jetzt in die Länderspielpause und wie kommt man da wieder raus? Und dann gucken wir mal rund um Weihnachten, was passiert ist, und wenn dieser Trend wirklich auf Friend ist, dann wird sich das auch positiv in irgendeine Richtung entwickeln und dann ist auch mal alles gut. Aber warten wir es einfach mal ab. Deshalb habe ich ja sehr früh gesagt, wenn du dieses Jahr tatsächlich mit dem Kampf um den Klassenerhalt am Ende nicht wirklich etwas Energisches zu tun hast, hast du einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das mag der ein oder andere nicht so sehen, das ist für mich auch in Ordnung, ich sehe das so.
Ich frage mich aber, wo diese Wahrnehmung herkommt, wirklich. Ich verstehe es nicht.
Doch, ich verstehe die. Ich kann sie nachvollziehen.
Es mag ja sein, wenn dass du, in der Vergangenheit vielleicht was anderes
Felix, guckst dir an, so wie wurde. Viele Jahre es jetzt so war, wie es in den ersten Spielen war, dass es schlecht am Anfang gelaufen ist. Und zwar, wenn du nach der Corona-Saison schaust, also nach der ersten Corona-Saison, dann ist das einfach so. da war der Trend wirklich nicht dein Freund. Das muss man einfach so sagen. Und jedes Jahr, und deshalb kann ich die Erinnerung daran und das Gefühl, ist ja alles scheiße, kann ich nachvollziehen. Aber warum muss ich es gleich verteufeln? Also du musst immer gucken bis Ende Oktober, Anfang November. Dann kannst du tatsächlich realistisch was sagen. Sind sie raus aus allem Schlamassel? Nein, sind sie nicht mit 10 Punkten. Aber sie zeigen zumindest, dass sie es kämpferisch können, dass sie in der Entwicklung, wie du sagst, etwas auf die Kette kriegen. Und dann lass sie jetzt einfach mal, und das spürt man ja nicht in der Halle. Da ist ja eine Unterstützung da, die ist gigantisch. Du merkst es nur wieder in den sozialen Medien, dass da einige Leute dann auf die Kacke gehauen haben ohne Ende. Und denen muss man einfach mal sagen, bleibt ruhig. Wenn ihr euch wirklich für diesen Sport interessiert, dann bleibt einfach mal ruhig. Ja. Und wir beobachten das nochmal ein bisschen. Und wenn wir Anfang Dezember, haben wir nochmal die Chance, drüber zu reden.
Aber da...
ich will jetzt auf Brandon Gomez
sprechen. Ich weiß, aber nochmal. Felix. Da wird sich ja nicht für den Sport interessiert. Die einzige Intuition ist doch, dass ich morgens aufstehe und behaupten möchte, dass bei den Roosters nur Idioten arbeiten. So, und dann verstehe ich nicht, wieso man sich den lieben langen Tag mit dieser Negativität auseinandersetzen muss.
Ich kann das muss ich ehrlich sagen, aus eurer Sicht total nachvollziehen.
Es kotzt mich an, ich sag's dir, wie es ist,
merkt man ja auch. Okay.
Deshalb stell deine Frage und gut ist.
Das kann ich total verstehen, weil ich weiß ja, was du versucht hast hier in den letzten Jahren aufzubauen, was dir gelungen ist von dem, was du geplant hast und dass das ein stetiger Kampf ist. Und das ist es, was ich meine. Du musst diesen Kampf einfach ausfechten. Tag für Tag für Tag für Tag. Es wird nicht einfach. Hier wird dir nichts geschenkt. Und ich meine, ich mache den für viele viel zu lange, aber ich bin jetzt seit 1990 hier und es war nie oder in den allerseltensten Fällen einfach. Und das wird es auch nicht werden. Deshalb musst du kontinuierlich die kleinen Schritte weitermachen und das mag keiner hören. Das ist einfach so. Ich sage nur einfach, überdrehen nicht. Ich finde es total spannend zu sehen, wie diese Unterstützung in der Halle weiterlebt. Das war gegen Köln nur vom Fernseher eine wunderbare Geschichte.
Das war Wahnsinn.
Und
das war
insofern absoluter
Wahnsinn.
Alles
auch,
fein.
Auch das mag eine unpopuläre Meinung sein, aber ich fand auch, dass der Kölner Block hat der Stimmung insgesamt gut getan, weil die schon sich gegenseitig hochgeschaukelt haben. Das war brutal zu sehen. Klar gewinnt dann natürlich die Stehplatztribüne mit den 2.500 Plätzen den Vergleich, was die Stimmung angeht, aber war schon beeindruckend. Das ist so und wir nehmen das ja auch wahr insofern. Und trotzdem hast du halt immer die paar Sorry-Idioten, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ich sag nur, ruhig bleib. Also vielleicht ist es ja mein Alter, was das trägt langsam, aber ja, ich bleib da ruhig.
Ach du, ja, das ist...
Du, und nachdem ich ja recht behalten habe, dass hier doch ein Verteidiger fliegt, was soll mir in der Saison noch passieren?
Du hast alles dafür getan, ne?
Nein, ich habe gar nichts dafür getan, aber ich habe noch nicht mal einen Fünfer ins Schwein geschmissen, aber...
Braucht es auch nicht, der spielt hier ehrenamtlich, dem hat es letztes Jahr so gut
gemacht. Der spielt ehrenamtlich? Kriegt er eigentlich das gleiche Geld, als wenn er im Sommer unterschrieben hätte?
Das kann ich dir nicht sagen, aber...
Weil du es nicht willst oder weil du es nicht kannst?
Ich weiß, Gott bewahre, dass ich da irgendwelche konkreten Zahlen kenne. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Als ob das gleiche Geld kriegt, wäre das schlimm? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass du natürlich, wenn du jetzt nachverpflichtet wärst, grundsätzlich...
Also er war mal definitiv der beste Pick auf dem deutschen Markt. Also, formulieren... Er war der beste Pick, der für den deutschen Markt erreichbar war,
auf der Verteidigerposition. Das ist eindeutig so, das hat Dack ja auch nochmal bestätigt, zum jetzigen Zeitpunkt auch unter dem Aspekt, dass du genau weißt, was du kriegst. Sicherlich sind da Jungs dabei, die haben vielleicht ein bisschen mehr...
Ryan McKiernan hat noch keinen Vertrag zum Beispiel.
Ja, genau, der will aber auch unbedingt in eine Großstadt, habe ich mir sagen lassen.
Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber vom Namen her wäre es ja auch, weißt du, trotzdem...
Ossin Ortega ist letztens in der Slowakei oder so untergekommen, so das sind, auch wenn es ein Stürmer ist, aber das sind ja so die Namen, die auch bei den vielleicht größeren deutschen Clubs mal gespielt haben. Wo du aber auch nicht weißt, okay, wie funktioniert das alles hier? Und das ist, glaube ich, der riesengroße Vorteil.
Also wenn der Gormley nicht im Sommer wirklich gar nichts getan hat, dann...
Ist nicht so. Der kennt ja auch die Situation aus dem letzten Jahr. Ja. Und genauso, wie habe ich mich natürlich mit ihm auch drüber unterhalten, genauso war es wieder. Ja, also da kam jetzt keiner an, wo du sagst, oh nein, Mensch,
der weiß auch, dass er irgendwann schon den Anruf kriegt.
Ja, das, sicher.
Und deshalb muss er auch nicht runtergehen mit der Kohle.
Richtig, das ist nicht passiert. Und sonst hätte man sich ja eventuell vielleicht schon einigen können. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist das dann vielleicht das angebracht.
Nein, aber du musst halt eins für einen Außenstehenden wie mich. Ich weiß, dass die 10. Lizenz ist. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Und natürlich gibst du nicht für eine 10. Lizenz, wenn du es nicht brauchst, Geld aus wie für einen sehr, sehr guten Verteidiger im Sommer. Sondern das gibst du aus in eurer Situation, wenn du ihn wirklich brauchst, jetzt. Dann sag ich nur mal, es ist ja auch unfair, weil, also, was wäre die Position gewesen? Wäre das ein Zach Osborne gewesen, der uns sehr viel Spaß macht? Ja, was wäre das für eine Position gewesen, für die er dann in Frage gekommen wäre und den er dann ersetzt hätte? Will ich gar nicht diskutieren. Es geht einfach nur darum, du wirst über die gesamte restliche Saison eigentlich immer einen Import angeschlagen oder was auch immer haben. Und dann kannst du das jetzt, wenn er einigermaßen so performt, wie er das im letzten Jahr getan hat, wirklich helfen. Ich glaube ganz ehrlicherweise, dass auch der Kapitän sich ein Stück weit gefangen hat. Der war auch nicht in jedem Spiel fehlerfrei. Labrie macht das im Moment gut. Und wenn er nicht die ganze Verantwortung als zwei Wege / Defensiver auf seiner Liste stehen hat, dann wird ihm das auch sicherlich noch ein bisschen helfen. Wird vielleicht auch noch mal ein bisschen energischer in was reingehen, weil er jetzt weiß, okay, hinter mir ist noch mal einer, wenn mal was wäre. Das spielt alles vielleicht nicht im Gespräch eine Rolle, aber im Hinterkopf mag das eine Rolle spielen. Ich bin froh, dass es jetzt passiert ist und eine Lizenz ist frei für einen Torhüter, falls was passieren sollte. Jetzt gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Spielt der denn jetzt am Wochenende?
Ich kann es dir nicht sagen, weil du hast es gerade gesagt, wir haben 10 auch gesunde Imports und einer von denen muss auf die Tribüne und das ist ein Luxusproblem. Fakt ist auch so, ich glaube auch, dass er jetzt am Sonntag, er hätte gespielt, wenn Braden den Belastungstest nicht bestanden hätte. Mhm. Also wir hätten nicht dann mit 8 gespielt, bloß um einen draußen zu lassen. Das wäre, glaube ich, nicht passiert. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Aber es ist natürlich schon so, dass es jetzt vielleicht auch nicht verkehrt ist, dann noch mal ein bisschen Training und so machen zu können. Ich meine,
vor allen Dingen auf der Position.
Ja, mein letztes Jahr kam er. Gut, das Gute ist, du kannst ihn wirklich dann reinschmeißen, theoretisch in eine Formation, wo er jeden kennt aus dem Frühjahr.
Das stimmt,
wenn du den stellst ihn an Collins Seite, vorne die drei Jungs, die alles kurz und klein geschossen haben, im Powerplay, kennt er dann, glaube ich, auch alle seine Nebenleute. Also das hilft schon. Aber ich meine, letztes Jahr hast du ihn ja dann sofort reingeschmissen, ich glaube im Spiel gegen Düsseldorf, wo du dann auch sofort gesehen hast, okay, der hilft dir weiter. Dann hat er noch eine Scheibe ins Gesicht gekriegt damals, das wurde ja gerne mal vergessen, dann war er noch anderthalb Monate raus wieder bis Mitte Dezember, also so eine richtige Eingewöhnung gab es da auch nicht, aber das kann ja nicht schaden. Insofern, ich gehe aber schon davon aus, dass wir ihn am Wochenende sehen werden, ja.
Ja, auf jeden Fall sagt es ja aus über diesen Podcast Kühlschweine Iserlohn, dass wir am Puls der Zeit sind. Und es manchmal vorher riechen, bevor es
wir haben einfach
zum Geschmäckle
wird. Ja, also das
nee, ich behaupte das nicht von mir, aber du kannst das gerne tun.
Ich hab den Namen ja sogar mal wissentlich natürlich, dass sich da umgeguckt wird, aber nicht wissentlich, dass wirklich konkret mit Brandon bzw. da Magenten gesprochen wurde. Aber ich meine, der Gedanke dahinter ist ja klar und also die Pro-Argumente überwiegen ja. Und da, wenn dir dann am Ende so ein Doug Shedden sagt, pass mal auf, das ist preis-leistungstechnisch mit Abstand. Da hat er selber gesagt, mit Abstand das Beste, was wir kriegen konnten, eben weil wir genau wissen, was wir kriegen, dann hat das schon Hand und Fuß. Ja.
Du, am Ende ist es wie immer eine stete Diskussion. Und ob wir es nun gesagt hätten oder irgendwie ein Baum im Wald, das wäre auch vollkommen egal gewesen. Das Interessante ist nur, dass man es gesehen hat. Und dass es jetzt so kommt, ist dafür natürlich ein bisschen Bestätigung. Lassen wir es einfach mal so stehen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass er gesund bleibt. Das ist erstmal das Wichtigste, genauso wie viele andere. Und dass Herr Shedden jetzt mal hier an der einen oder anderen Stelle eine Chance hat, weil das sorgt natürlich auch für eine gewisse Konkurrenzsituation. Das lockt auch vielleicht noch aus jedem mal so 2-3% mehr raus.
Wir haben Johnny noch lizenziert, dass er spielt.
Dazu, mein Freund, sage ich gar nicht. Lass diesen Podcast beginnen. Wir haben überhaupt noch nicht über Eishockey geredet, oder?
Das ist ja aber immerhin kein Geplänkel. Wir fangen jetzt einfach an, dann spielen wir den Sponsor und gehen wir dann direkt drüber, oder?
Ja,
moderieren wir
mal
so machen.
An. Nee, wir gehen direkt drüber.
Ne? Dann fangen wir mal erstmal an.
Genau.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Wen haben wir denn heute?
Heute reden wir über Klima.
Na, dann hört mal gut zu.
Hören, worüber alle reden. Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Roosters Hockey Podcast. Weil's wichtig fürs Klima ist. Und damit kennen wir uns schließlich aus. E-Com Messtechnik, unser Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele. Wir produzieren Lebensqualität. Familiengeführt seit 1985. Wir suchen euch für unser Team. Alle Infos ecom.de/karriere.
Ich frag mich ja eigentlich, warum er so bedacht darauf ist, dass wir pünktlich angefangen werden. Erklär's mir mal.
Viel zu tun.
Weil ich was Besseres zu tun habe.
Ja, was hast du Besseres zu tun? Was hättest du Besseres zu tun, als mit uns hier gemütlich zu sitzen und über Eishockey zu reden?
Also, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Das würde ja den Rahmen sprengen.
Kennt ihr diese Stimme?
Ich kenne sie gut. Du auch.
Ja.
Und das Publikum auch. Du hast ihn ja nun mal oft genug vor dem Mikro auch.
Das stimmt. Und ich meine, so nach den letzten Spielen kann man auch nicht umhin, ihn jetzt einfach mal in den Podcast zu hieven, oder?
Ja, du darfst immer noch vorbeikommen, wenn es gut läuft.
Liegt auch ein bisschen an dir, oder?
Ja, ich glaube, es ist immer eine Mannschaftsleistung. Ich glaube, wir spielen gerade gut oder besser als vorher. So richtig gut spielen wir immer noch nicht, aber schon mal besser als vorher. Und das hat uns wichtige Punkte gebracht. Und jetzt gucken wir mal, wie es weiterläuft. Im besten Fall geht es natürlich so weiter.
Bescheiden wie immer, meint Andi Jennecke ist da, Torhüter der Iserlohn Roosters in diesem gnadenlos geilen Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn. Und wir wollen reden über die Situation am See. Herr Dötsch.
Ja, und da fand ich einen Satz gerade ganz interessant. So richtig gut spielen wir immer noch nicht. Und da ist Andi auch nicht der Einzige. Das hat man auch bei dem Interview von Taro zum Beispiel nach dem Schwenning-Spiel gemerkt. Ihr seid eigentlich noch gar nicht da, wo ihr hinwollt. Oder trügt der Eindruck?
Nee, ich sehe das auch so. Ich glaube, gerade die letzten Spiele gegen Schwenning und dann gegen Köln haben ja eigentlich gezeigt, dass wir oder sahen eigentlich so aus, dass wir mehr oder weniger hinten drin standen und Gott weiß wie, irgendwie mit einer Führung in die letzten 5 Minuten gegangen sind. Klar ärgert das dann, dass du es nicht über die Zeit bringst, aber wenn man wirklich mal ehrlich ist, war es jetzt beide Male nicht unverdient, hätten wir keine Punkte geholt. Und da wollen wir natürlich hin, dass wir so spielen, dass wir eher sagen, okay, wir bringen uns jedes Spiel in eine Situation, dass wir es verdient hätten zu punkten und im besten Fall natürlich auch punkten. Aber ja gut, es ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Es ist nicht immer leicht und die anderen Teams machen auch ihre Hausaufgaben. Aber wir haben definitiv noch Luft nach oben und die wollen wir natürlich gerade jetzt in den Spielen, wo wir auch eine Trainingswoche dazwischen haben, wollen wir da natürlich hinkommen.
Ich meine, es ist super zu sehen, dass eben diese Luft nach oben da ist, weil damit hat diese Saison noch eine wirklich spannende Perspektive. Andersrum ist natürlich dann die Frage, warum ruft ihr das noch nicht ab?
Ja, ich glaube, das hat immer, ich glaube, da gibt's jetzt nicht immer diesen einen Grund, wo man sagen kann, okay, das muss man abstellen und dann läuft's, weil blöd gesagt, sonst wird man's ja auch einfach abstellen und dann wird's laufen. Also das ist im Sport nicht immer so leicht, wie man sich das dann ausmalt. Wenn das so leicht wäre, dann ja, würde man extrem viel Geld mit Sportwetten verdienen, aber da kommen halt immer ganz, ganz viele Faktoren rein, die es halt schwer machen. Ich glaube, dass ja, noch nicht alle Rädchen so ineinander greifen, wie wir das wollen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich möchte jetzt auch nicht alles schwarz malen, bitte nicht falsch verstehen. Aber uns muss halt auch bewusst sein, und da stört es mich auch nicht immer so ein bisschen den Meckersammer zu machen. wir müssen auch noch diese nächsten Schritte gehen. Denn ich glaube, eine Saison wie letztes Jahr, so gut sie oder so schön sie dann am Ende auch ausgegangen ist, können wir uns alle sparen. Es wäre schöner, wenn wir anstatt um den Klassenerhalt natürlich um die Playoffs spielen. Und da wollen wir hin und da dafür müssen wir einfach noch ein paar Prozente drauflegen.
Es hilft ja manchmal, den Finger in die Wunde zu legen, auch wenn ich jetzt noch nicht den Eindruck hatte, dass du dich auf tribünentechnisch Matthias Sammer einstellen kannst, der ja wirklich allen Grund dazu hat, im Moment auch ein bisschen gereizt zu sein. Versuchen wir das mal Stückchen für Stückchen aufzudröseln und reden erstmal über deine Position. Das heißt, Torhüterposition. Die funktioniert, das muss man sagen, wenn man zwischenzeitlich Werte hat von über 96% in einem Spiel, unglaublich gut. ich will jetzt nicht fragen, warum das so ist, aber woher ist die Entwicklung zu sehen in der gesamten Defensivbewegung, die dich ja dann auch unterstützt? Weil Defensive funktioniert im Moment wirklich gut.
Ja, ich glaube auch da gibt es immer ganz, ganz viele Rädchen, die ineinander greifen. Denn auch unsere Defensive funktioniert gerade noch nicht so hundertprozentig. Wir geben immer noch viele Chancen ab. Wir geben viele hochkarätige Chancen ab. Und auch da müssen wir besser werden. Aber ich glaube, am Ende ist die Defensive auch immer so ein bisschen eine Nummer, die über den Willen kommt und über den Kampf kommt. Und wir waren die letzten Spiele bereit, Schüsse zu fressen, Schüsse zu blocken, auch da hinzugehen, wo es weh tut. Oder andersrum, man sagt ja immer, der Spieler muss dahin, wo es weh tut, dann muss halt der Verteidiger auch das wehtun lassen, sagen wir mal so. Und da waren wir in den letzten Spielen bereit zu und dann funktioniert das auch. Aber wenn man es jetzt wirklich auseinanderbricht, auch sind wir auch da noch nicht da, wo wir hinwollen, dass nicht alles sauber funktioniert. Aber ich glaube, über diesen Kampf und diese Einstellung, das ist im Prinzip der wichtigste Hebel. Und der hat uns in den letzten Spielen Punkte bereitet. Und den Rest, da bin ich mir sicher, dass der über die Zeit noch kommen wird. Denn das ist einfach eine Frage von Routinen und eine Frage von Wiederholungen. Und ja, da bin ich mir sicher, dass wir das auf die Kette bekommen.
Du hast wieder nicht über dich gesprochen.
Ich rede extrem ungern über mich selber.
Naja, aber ich meine, du warst im letzten Jahr ein unglaublich wichtiger Faktor. Seitdem du hier warst, in welcher Saison warst du mal nicht der Faktor? Irgendwann hätte man mal denken können, okay, auch der Jeneke wird mal alt und weise und spielt nicht mehr jedes Spiel, aber er rettet den Iserlohn Roosters aktuell in jedem Spiel wieder den Arsch. Also muss er mal auch über sich reden.
Ja, ich glaube, dass ich jemand bin, der viel über Konstanz kommt. Ich glaube, in jedem Sport, jetzt auch mal ausgenommen der Torhüter-Position oder unabhängig von der Torhüter-Position, ist es so, dass im Sport einfach unglaublich viel passiert, was man nicht beeinflussen kann. Unglaublich viele Dinge, die man nicht selber in der Hand hat. Und es geht dann darum, dass man alle anderen Dinge, die man kontrollieren kann, auf seine Seite bringt. Und du hast es eben mit dem Alter angesprochen. Ich glaube, ich habe, seit ich Profi geworden bin, immer diese Körperpflege betrieben, immer die Nachbereitung, die Vorbereitung vor jedem Training gemacht. Auch wenn du das mit Mitte 20 vielleicht als nicht so nötig ansiehst, weil es sich einfach noch nicht so anfühlt, ist es einfach was sich im Alter auszahlt. Und diese ganzen kleinen Mikroverletzungen und sowas, die gehen da ein bisschen an mir vorbei, denn ich glaube, das hat alles mit Vorbereitung zu tun. Und so bist du dann am Ende in der Lage, konstant Leistung zu bringen. Wenn sich der Anschützger die Hand bricht, dann bricht er sich die mit 20 oder mit 40, das ist relativ egal. Aber diese ganzen kleinen Wehwehchen, die kannst du meiner Meinung nach unter Kontrolle bringen, wenn du erstens fit bist und zweitens deine Hausaufgaben machst. Und ich glaube, da bin ich einfach jemand, der da diszipliniert das immer gemacht hat. Und von dem her kann ich da auch ganz frei sagen, ich fühle mich jetzt auch kein bisschen so, dass ich irgendwie sagt, ich spüre mein Alter oder irgendwas. Ich fühle mich offen gesagt eher besser als vor 10 Jahren, weil ich das Gefühl habe, man wird ein bisschen weiser vielleicht. In einigen Situationen ist man ein bisschen erfahrener, dass man weiß, okay, man kann jetzt auch ein bisschen Gas rausnehmen, man muss nicht so diese Wege umsonst gehen, kann das ein bisschen kontrollierter machen. Von dem her fühle ich mich offen gesagt besser als vor 10 Jahren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich noch lange, lange auf hohem Niveau spielen kann und werde da weiter alles für machen. Und von dem her glaube ich nicht, dass das irgendwann runtergehen muss.
Ich habe dich am Anfang deiner Zeit hier als sehr reflektierten Menschen kennengelernt und das hat sich über die Zeit nicht verändert in der Hinsicht, wie du Leistungen einschätzt, wie du deine eigene bewertest, wie du aber auch deine Mannschaft siehst. Bist du gelassener geworden mit den letzten Jahren, also noch gelassener als zu dem Zeitpunkt, als du hier angefangen hast, gerade auch um in Drucksituationen, weil wir wissen alle, was unterscheidet einen Sportler und einen Sportler? Der Kopf, weil du hast, so macht es den Anschein zumindest, gerade in den Drucksituationen betrachtet letztes Jahr, betrachtet aber auch dieses Jahr, hilfst du der Mannschaft gerade dann mit extrem guten Leistungen weiter? Kopf, der immer besser funktioniert, je älter er wird?
Ja, ich glaube schon irgendwo. Ich glaube, das mentale Spiel war immer einer meiner Stärken. Ich fühle mich da wohl in Situationen, in denen Druck aufgebaut wird. Mir macht das Spaß und ich fühle jetzt offen gesagt keinen negativen Einfluss von Druck. Ich fühle da eher positive Faktoren und ja, wir hätten uns, glaube ich, letztes Jahr auch alle lieber um die Playoffs gekümmert, aber mir hat das Spaß gemacht, unter Druck da zu spielen. Und das sind Situationen, in denen ich mich wohlfühle. Aber wie du sagst, ich glaube auch mit dem Alter ja, wird man da immer, lernt man einfach immer mehr über sein eigenes Spiel, auch das mentale Spiel. Ich habe es eben gesagt, man lernt auch ein bisschen cleverer mit seinem Körper umzugehen. Und genauso lernt man auch noch besser seinen Kopf ein bisschen kennen und weiß, okay, man kann mal dies oder jenes machen, was einem so ein bisschen mehr Ruhe bringt. Und ja, ich glaube, da profitiere ich auf der einen Seite davon, dass ich mich da immer viel mit beschäftigt habe und auf der anderen Seite natürlich auch daher, dass man einfach älter wird und sich nicht, ich sag jetzt mal so, nicht mehr um jeden Kack kümmert, immer jeden Tag, der dann irgendwo mal, wo die Jungs vielleicht mal drüber reden, dass man sagt, Kinder, komm, das wird sich schon ergeben.
Du bist einer der wenigen Torhüter, die immer gesagt haben, also wenn ich ein Interview vom Spiel machen soll, dann tue ich das auch für Fernsehen. Da gibt's nicht die Masse dafür, die meisten sind dann irgendwann im Tunnel. Hast du eigentlich über die letzten Jahre etwas an deiner unmittelbaren Spieltagsvorbereitung verändert auch? Wenn wir schon mal so tief reingehen im Hinblick auf, was tue ich für meinen Körper, was tue ich für den Geist, wo mache ich mir Druck, wo mache ich mir keinen? Ist das anders geworden im hohen Alter?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich eigentlich...
Bitte,
nein, ich glaube, ich habe mich eigentlich immer relativ gleich vorbereitet, denn ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt, ich war nie ein Freund von diesem Aberglauben und diesem, ja, jetzt muss ich dieses machen und jenes machen, weil sonst habe ich Angst, dass irgendwas sich hintenrum wieder von irgendwelchen Geistern rächt. Da glaube ich offen gesagt nicht dran. Ich glaube, dass du in der Lage sein musst, deinen Fokus zu finden. Und umso mehr du dich damit beschäftigst, umso schneller kannst du in diese Zone kommen, in diese Konzentrationsphase. Und das ist mir immer schon leichter gefallen, ja, auch weil ich mich damit beschäftigt habe von Anfang an, dass ich innerhalb von kurzen Momenten in diese Konzentrationsphase kommen konnte. Und deshalb brauchst du halt auch nicht beim Frühstück schon da sitzen und deinen Löffel aufessen, weil du halt weißt, okay, du bist fokussiert, aber du hast vor dem Spiel immer noch genug Zeit, um in diesen absoluten Tunnel zu kommen. Und wenn du das dann irgendwann kannst, dass du wirklich das innerhalb von ein paar Sekunden schaffst, dann gibt es dir natürlich auch mehr Ruhe in einem Spiel, wenn mal abgepfiffen ist und du kannst mal aus diesem 100%igen Fokus raus und kannst das vielleicht auf 80% fahren und gibst deinem Kopf so auch mal eine Pause, denn du kannst dich einfach nicht 4 Stunden am Stück am absoluten Limit konzentrieren. Du musst dir da selber auch Pausen geben. Wenn du dann aber wieder 4-5 Minuten brauchst, um in deine 100%ige Konzentration zu kommen, dann kannst du nun mal auch in einem Powerbreak nicht rausgehen aus dieser Situation. Und ich glaube, das hilft viel, um auf die Spielvorbereitung zurückzukommen. Das ist, ich glaube, das mentale Spiel unterscheidet sich in zwei Faktoren. Zum einen musst du dich vorbereiten, und das ist einfach auch technisch und das ist das Wissen, dass du dich technisch vorbereitet hast. Das ist ähnlich wie mit einer Klassenarbeit. Mir haben früher Mathe-Klausuren Sorgen gemacht, aber weil ich halt auch wusste, ich habe ja noch nicht gelernt dafür, also seien wir ehrlich. Und dann wusste ich natürlich, naja gut, 80% der Fragen habe ich wahrscheinlich keinen Schimmer. Und dann hast du natürlich ein schlechtes Gefühl. Wenn du aber dich gut vorbereitet hast, dann weißt du auch, wenn du dir darüber Gedanken machst, naja gut, was soll denn kommen, was mich jetzt überrascht? Und ähnlich ist es natürlich im Sport. Natürlich können immer Dinge passieren, die Scheibe wird abgefälscht und geht dann doch noch rein oder irgendwas oder du machst mal einen Fehler. Das kann natürlich immer passieren, aber im Groben bereite ich mich die ganze Woche auf das Spiel vor und weiß, was mich erwartet und habe deshalb auch nicht das Gefühl, dass mich irgendwas überraschen kann. Und dann gehst du schon mit einer gewissen mentalen Sicherheit in das Spiel. Und zum Zweiten, Und das ist halt was, so ehrlich muss man sein, du musst das halt irgendwie auch können. Du musst halt auch einfach der Typ dafür sein, der unter Druck performen will. Und wenn du halt jedes Mal irgendwie unter Druck zerbrichst, dann ist es vielleicht auch einfach nichts für dich. Also da ist, das hört sich so doof an. Ich glaube, umso älter ich werde, umso mehr wird einem da klar, du kannst viel an dem Mentalen arbeiten, ja, aber irgendwo musst du auch der Typ dafür sein, dass du unter Druck sagst, okay, ich mach das schon und nicht, hoffentlich macht's ein anderer. Und das kann man, glaube ich, das hast du oder das hast du nicht, aber an dem Rest kannst du extrem viel arbeiten und das musst du machen und mache ich, und von dem her hat sich da auch in meiner Vorbereitung nicht viel geändert, denn es ist eigentlich relativ simpel runterzubrechen.
Wann hast du in deinem Leben gelernt, gemerkt, ich bin der, der diesen Druck will, und ich bin auch der, der auf dem Eis genau diesem Typen entspricht, den du im Moment darstellst?
Ja, ich glaube, das geht relativ schnell. Ich glaube, wenn man im Kindesalter Sport macht und ambitioniert Sport macht, dann wollen die meisten wahrscheinlich irgendwie das auch professionell machen, aus einer Kinderlaune raus, und irgendwann im Jugendalter wird das dann bei dem einen konkreter und bei dem anderen nicht. Und spätestens als ich dann in der DNL gespielt habe, war mir auch klar, gut, ich möchte den Schritt gehen, ich möchte als Profi, ich möchte das gerne schaffen. Und dann hast du da auch die Situation, dass du weißt, naja gut, dann muss ich jetzt natürlich in der DNL auch gut spielen, damit du irgendwie eine Chance hast, gescoutet zu werden und so weiter. Und da fängt das an, dass du dir natürlich sagst, so Druck fühlt sich jetzt erstmal anders an, als es gewohnt bist von, wir spielen alle zum Spaß. Und dann geht das relativ schnell, dass du da merkst, okay, kann ich das oder kann ich das nicht? Und ich glaube, das ist vielleicht bei den meisten noch gar nicht so bewusst, aber ich glaube, das unterscheidet sich dann relativ schnell, dass dann Jungs sagen, okay, das ist jetzt nicht so mein Weg, und dass Jungs sagen, okay, ich möchte den Weg weitergehen. Und dann ist ja natürlich auch klar, dass ein gewisser Druck halt immer da sein wird und auch nicht weniger wird. Also es geht dann weiter, bis wenn du den ersten Profivertrag unterschreibst, deine ersten Spiele machst. Klar, das wird nicht weniger.
Das wolltest du?
Das Witzige ist, ich hätte mich jetzt gerade eingeschaltet, bitte? Aber du hast genau die Frage gestellt, die ich auch hätte stellen wollen. Insofern ich höre es mir mal wieder interessiert an. Das ist manchmal so. Das ist meine Rolle hier leider.
Wieso?
Du oder, darfst das und für den Gast Kaffee holen.
Ja, aber das hast du heute wieder gnadenlos gut gemacht. Ja. Das muss man ehrlicherweise sagen. Er ist
man hört das
schon wieder leer.
Man hört das Schnitzen von Andi
schon wieder leer und er hat Bedürfnis von mehr. Gab es für dich, oder eine Frage mal andersrum, was war für dich der Moment mit dem meisten Druck, den du jemals gefühlt hast? Hast du da irgendwas vorher anders gemacht, deinen Stiefel ganz genau durch? Und wie entspannt ist es hinterher, wenn man eine solche Leistung dann tatsächlich vollbracht hat? Genießt du das dann für dich? Erlaubst du dir das? Also du gibst auch heute wieder so ein bisschen den Eindruck, eher ein asketischer Mensch zu sein, der sich danach nicht nach einer 96% Leistung in einem Spiel, wo man Punkte geholt hat, nicht unbedingt feiert für sich. Aber wie belohnst du dich dann auch dafür, dass du eine solche Leistung von dir selbst zwar erwartest, aber auch abgerufen bekommst?
Ja, um auf die erste Frage zu kommen, tatsächlich kann ich mich an ein Spiel erinnern, wo ich bis heute glaube, dass das wahrscheinlich so die größte Drucksituation war, die ich so in meiner Karriere hatte. Das war ein Probetraining, was ich in Krimmitschau damals gemacht hatte. Und ich war so auf dem Sprung zum Profi. Aber es war auch eine Phase in der Saison, die meisten Positionen waren schon dicht und ich wusste auch, okay, wenn ich jetzt nicht unterkomme, dann wird's dünn. Und du brauchst halt auch einfach, um diesen Sprung zum Profi zu schaffen, das Glück, dass sich das Fenster eines Transfers in dem Moment aufmacht und in dem Moment auch deine Position gesucht wird und kein erfahrener Torhüter, sondern ein junger Torhüter, und da brauchst du einfach das Glück. Und es hatte sich in dem Jahr nicht wirklich was ergeben und am Ende war so der letzte Strohhalm ein Probetraining in Krimmitschau. Und die hatten dann gesagt, okay, pass auf, dann spielst du jetzt halt in der Vorbereitung mal, dann gucken wir mal. Und da kann ich mich dran zurückerinnern, dass ich mir vor dem Spiel gedacht habe, ja gut, das wäre schon besser, wenn es jetzt funzt. Weil sonst könnte es halt auch rum sein mit der Nummer. Und ja gut, aber auch da habe ich eigentlich das Positive gesehen, dass ich mir gedacht habe, hey, es ist doch cool, da willst du hin. Und jetzt hast du die Möglichkeit, das zu zeigen. Und du willst unter Druck irgendwo diese Rolle haben. Und dann hast du jetzt die Möglichkeit, unter Druck das zu beweisen. Und auch da, mir hat das Spaß gemacht. Ja, und auf deine zweite Frage, ja, belohnen natürlich, finde ich auch ganz wichtig. Aber man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass wir keine Boxer sind, die einen Kampf haben und dann monatelang im Prinzip Zeit danach haben, sondern wenn du am Freitag ein Spiel gewinnst, geht es am Samstag schon los, dass du dich auf den Sonntag vorbereitest. Und natürlich belohnt man sich und man sucht da natürlich auch Dinge, die einem selber gefallen und mit denen man sich im kleinen Rahmen, sag ich jetzt mal, belohnen kann. Und ich glaube, das ist für den meisten einfach, für die meisten ganz, ganz individuell. Ich genieße es einfach, Zeit mit der Familie zu verbringen, ganz, ganz simple Sachen, was Schönes essen zu gehen. Und natürlich, wenn man irgendwo einen Spieltag hat, der natürlich, wir haben eben über diese Konzentration gesprochen, der auch morgens losgeht und dann irgendwann um 23 Uhr endet. Natürlich war man dann auch sehr lange sehr angespannt. Und wenn das dann im besten Fall mit einem Sieg abfällt, ist es natürlich ein tolles Gefühl, was man vielleicht so außerhalb des Sports gar nicht so erlebt. Und ist jetzt nicht die Frage gewesen, aber ich glaube, dass das etwas ist, was ganz, ganz viele Jungs nach ihrer Karriere vermissen, diese Anspannung über Stunden hinweg oder vielleicht auch Tage, dass man sich auf ein Spiel vorbereitet und dann dieser abrupte Abfall im besten Fall mit einer Belohnung eines Sieges. Und ist natürlich toll. Also gibt wenig Besseres, als vor voller Hütte ein Spiel zu gewinnen, muss ich schon zugeben.
So wie am Sonntag.
Richtig. Ja, nein, ganz klar. Und wenn dann natürlich auch noch der Montag frei ist, freue ich mich natürlich. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe das natürlich auch extrem genossen. Und wie gesagt, dann geht es um Kleinigkeiten. Ob du dann ein Feuerchen im Kamin anmachst und dich da entspannt vorsetzt oder was weiß ich, wenn das Wetter besser ist, sich ein bisschen in den Garten setzt. Das sind dann Kleinigkeiten, glaube ich.
Bierchen trinkst vielleicht auch, soll ja auch passieren. Nein, du nicht.
Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt erwarten.
Auf gar keinen Fall.
Ich habe noch eine Bitte, um so ein bisschen in der Serie zu bleiben. Danach hast du jede Chance. Der Tunnel, über den würde ich gerne nochmal sprechen.
Mirko will auch Profi-Goalie werden noch.
Nein, aber ich glaube, jeder, der sich sehr fokussiert auf etwas, kennt diese Situation, Konzentration aufzubauen für irgendetwas. Das mag bei mir ein besonderes Spiel sein, dass ich kommentiere, wo ich mich sehr darauf konzentriere, wo ich fokussiert bin, wo ich wirklich versuche, alles aufzunehmen. Das mag bei dir sein, dass du eine Pressemitteilung so auf den Punkt zu formulieren
schön, versuchst, dass du jetzt so lange überlegen funktioniert.
Alles hinter uns.
Aber ist ja nicht vergleichbar. Ne? Das ist ja
das genau Ding. Das will ich rausfinden. Ja. Genau das will ich rausfinden. Du hast gesagt, du bist in der Lage, in diesen Tunnel rein und sehr schnell wieder rauszukommen. Jetzt stelle ich zugegebenermaßen eine sehr dumme Frage. Wie sieht dein Tunnel aus?
Wie ein Hahn.
Dass du es wieder auf die Art machen musst, war klar.
Nein, ich glaube, ich glaube, man kann das so mit einer prozentualen Konzentration vergleichen. Jetzt kann man sich streiten, ob es möglich ist, 100% seiner Konzentration zu nutzen. Aber wenn wir mal sagen, man hat eine 100%ige Konzentration, wirklich den Punkt, wo man wirklich nur in der Sache ist, in der Situation, wo ein Bulli im eigenen Drittel ist und es dir wirklich nur darum geht, welcher Schütze des Gegners ist auf dem Eis, welche Schusspräferenzen hat er, welche auf welcher Seite hat wer seinen Schläger, welchen Bulli wollen wir spielen, welchen Bulli spielt wahrscheinlich der Gegner, dann hast du den Fokus absolut da drauf und es gibt wenig andere Dinge, die dich dann davon wegbekommen. Und dann muss man zum Beispiel auch ehrlich sein, dann sind auch Situationen, in denen man zum Beispiel einen Fangesang nicht wirklich mitbekommt, wo man mir danach sagen könnte, was ist denn jetzt der Fangesang gewesen? Wo ich sage, ich weiß es jetzt gerade nicht, weil ich einfach zu 100% auf diesen anderen 4-5 Faktoren war. Und das wird dann natürlich je nach Situation mal mehr, mal weniger. Wenn dann die Scheibe im gegnerischen Drittel ist, geht diese Konzentration vielleicht auf 90 runter. dass man dann sagt, okay, jetzt würde man auch mal mitbekommen, wenn irgendein Fangesang angestimmt wird, der, was weiß ich, was Besonderes ist, irgendwas, dass man sagt, ach guck mal, dies, jenes. Und da geht es natürlich dann immer weiter oder viel weiter geht es dann wahrscheinlich nicht runter, weil man immer irgendwo in seinem Fokus ist. Wenn dann ein Abpfiff kommt, dann ist die Frage, wie weit kommt man runter? Ich habe mir diese Prozentzahlen jetzt auch ausgedacht. Ich könnte jetzt nicht sagen, wo die liegen. Aber vielleicht schafft man es auf 60% runterzukommen. Dass man wirklich bei Null ist und sich denkt, was koche ich mir heute Abend? Das wird wahrscheinlich nie passieren. Aber dass man zum Beispiel mal rausgeht und, also es hört sich jetzt so blöd an, aber wirklich auch weiß, okay, es ist ein Abpfiff, die Scheibe ist im gegnerischen Drittel. Man hat vielleicht auch 20, 30 Sekunden jetzt mal, dass man auch ganz bewusst mal versucht runterzufahren und die Gedanken vielleicht auch wirklich im Rahmen natürlich schweifen zu lassen. Und blöde Sachen, um sich das Stadion ein bisschen von innen anzuguckt, irgendwas. Einfach um auch mal von dieser Konzentration eine Pause zu gönnen. Denn ich glaube, wenn man immer probiert, auf 90, 95, 100% zu bleiben, dann knickst du irgendwann nach 60, 90 Minuten ein und kannst das nicht oben halten, weil es einfach natürlich auch Energie kostet. Und ich glaube, das ist vergleichbar, wie so mit einer Klassenarbeit oder einem wichtigen Meeting. Natürlich baut sich das vorher auf. Und wenn ich weiß, wir spielen jetzt am Freitag, heute ist relativ entspannt, morgen wird irgendwo das System schon hochgefahren, dass, wie gesagt, ich nicht da sitze und mir der Schweiß ausbricht, aber dass man natürlich schon eine gewisse, diese Prozentzahl von Null schon irgendwo hochsetzt dann. Und wenn du dann, da bin ich von überzeugt, wenn du dann nicht in der Lage bist, hoch und runter springen zu können, wie gesagt, ganz auf Null wird es nie runterkommen, aber dann wird dir das zu viel Energie rauben und vielleicht bist du dann auch einfach nicht der Typ dafür, der das kann. Denn wenn mich einer fragt, kannst du vor dem Spiel ein Interview machen? Und ich sage, nein, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ja, mein Junge, vielleicht kannst du es dann einfach nicht. Also, aber jetzt muss man ehrlich sein. Also, wenn jetzt die Scheibe gleich eingeschmissen wird und mir sagt einer, du, Andi, magst du mir mal überlegen, was wir, wo wir in Urlaub hinfahren können? Also, du jetzt gerade nicht. Aber wenn du das eine Stunde vorher, wenn dich da einer anspricht und du fällst komplett aus deinem Rahmen und dein Konstrukt bricht zusammen, dann, wie gesagt, vielleicht bist du dann dafür nicht gemacht.
Du hast gerade, entschuldige, Felix, es tut mir so leid. Du hast gerade so interessant geschrieben. Also du stehst in deinem Tor und siehst vor dir eine Bulli-Situation in deinem Drittel. Und du hast sehr intensiv beschrieben, auf welche Dinge man sich fokussieren kann, um die Situation zu erfassen und zu ahnen, was passieren könnte. Ist das tatsächlich so, dass du diese einzelnen Punkte, die du gerade angesprochen hast, tatsächlich komplett realisierst? Im Idealfall und für dich analysierst oder gelingt das gar nicht in jeder Bulli-Situation? Also, wer ist der Gegner? Ist er ein Rechter? Ist er ein Linker? Was könnte passieren? Was haben wir im Video gesehen? Das sind ja unglaublich viele Gedanken, die man sich machen muss in einer Situation, die relativ kurz ist, bevor die Scheibe eingeworfen wird.
Ja, aber jetzt muss man auch ehrlich sein, dafür bist du ja auch Profi. Also deshalb bekommst du ja auch Geld dafür, ne? So blöd gesagt. Das ist dann schon dein Job. Also da musst du dich vorbereiten und ich fände es eher dramatisch, wenn einer in so eine Situation geht und sich denkt, mal gucken, was passiert. Da wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen stinksauer, wenn es dann bimmelt. Also dann würde ich mir sagen, naja, vorbereiten müssen wir uns schon. Und es ist ja auch nicht so, dass du alleine diese Sachen trägst, sondern jeder hat ja auch irgendwo seine Aufgabe. Und ich sag mal so, es gibt dann Dinge, die tangieren dich mehr und Dinge, die tangieren dich weniger. Und ob wir jetzt von unseren, was weiß ich, 6 Bulli-Varianten auf der rechten Seite Nummer 3 oder Nummer 4 spielen, ist vielleicht für mich nicht das Allerwichtigste. Aber du solltest da schon irgendwo auch im Kopf haben, dass du weißt ungefähr, was passiert. Und die anderen Dinge, wie gesagt, so eine Vorbereitung auf ein Spiel, ich finde das immer ulkig, wenn Leute davon ausgehen, dass man zu so einem Spiel fährt und eigentlich dann erstmal so guckt, was passiert. Also wie gesagt, es geht halt Tage vorher los. Und im Prinzip morgen werden wir uns stundenlang diese ganzen Dinge angucken. Und das geht dann darum, ja, wie spielen die ihr Powerplay, wie haben sie ihren Breakout, wie haben sie dieses, jenes. Und da gibt es natürlich Dinge, die sind für meine Position wichtiger und Dinge, die sind für andere Positionen wichtiger. Aber ja, diese Faktoren, ich fände es eher dramatisch, wenn ein Bulli im eigenen Drittel ist oder andersrum auch für den Stürmer im Angriffsdrittel, der sich über diese Sachen keine Gedanken macht, ich glaube nicht, dass du dann auf dem Level irgendwo spielen kannst. Also
ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass man sich keine Gedanken macht, sondern tatsächlich die Analyse dieser einzelnen Punkte, die du ja sehr detailliert aufgeschrieben hast, ob das tatsächlich immer möglich gewesen wäre. Aber die Antwort habe ich bekommen. Wie einfach, in Anführungszeichen, ist es dann eigentlich für einen Spieler, der auf dem Feld steht und nur alle 2 Minuten eine solche Situation hast, weil der Wechsel da ist? Und wie viel mehr anspruchsvoll, glaubst du, ist es damit für Torhüter insgesamt, weil sie eben diese 60 Minuten haben? Du vielleicht in der Lage bist, tatsächlich mal auf diese 60% zwischenzeitlich runterzugehen, weil du ganz genau von dir weißt, okay, ich schaffe meine 90, 95 in jedem Fall wieder innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde. Aber wie schwer ist es auch für junge Torhüter, genau das zu lernen dann im Umkehrschluss?
Ja, ich glaube, dass für einen Torhüter das Spiel mental anstrengender ist. Weil, wie gesagt, man nie ganz rausfahren kann aus einer Konzentrationsphase. Wo der Spieler natürlich, wenn er jetzt vom Eis kommt, ich sag mal ganz blöd, auf der Bank wird er keinen Fehler machen. Und dann weiß der auch, okay, mir kann jetzt in dem Moment nichts passieren. Wenn wir jetzt den Jake Hildebrand fragen, dann sagt er wahrscheinlich, du kannst dir nie sicher sein, ob mal von irgendwo die Scheibe aufs Tor kommt.
Wie ist die eigentlich ins Tor gegangen? War das dann wirklich so eine Situation, wo der dann auf dem falschen Fuß erwischt wurde?
Nein, ich glaube nicht.
Sprechen in der Situation, glaube ich. Dafür ist es zu außergewöhnlich.
Ich glaube, das muss man vergleichen. Wenn du ein Glas aus dem Regal nimmst und du nimmst das 10 Jahre lang fällt dir keins runter, irgendwann fällt dir mal eins runter. Und das sind einfach Dinge, wo diese Abläufe einfach nicht maschinell sind, sondern irgendwann. Und jetzt kann man dich fragen, ja, Felix, kannst du denn kein Glas aus dem Schrank holen? Ja, doch. Aber warum hast du es denn falsch gemacht? Ja, was hast du denn falsch gemacht? Es passiert halt irgendwann einfach mal.
Ja, ich glaube, letztes Jahr deutscher Meister im Glas aus dem Schrank holen. Ne? Also so schlecht bin ich dann nicht in der Situation. Ich glaube,
da kann man jetzt auch technisch jetzt nicht. Mein Gott, das kann jetzt, wenn ich Torwarttrainer wäre, würde ich mir gar nicht angucken mit dem. Wo ich sage, ja, was wollen wir denn jetzt diskutieren darüber? Das ist halt einfach passiert. Ich glaube, das wird auch immer wieder passieren. Das ist allen passiert und das ist, glaube ich, ganz normal in dem Sport. Nee, aber, oder in jedem Sport. Aber, um darauf zurückzukommen, ja, ich glaube schon, dass für einen Spieler dieses mentale Spiel einfach ganz anders ist. Und ein Spieler hat zum Beispiel natürlich auch die Situation, ich kann mich an Nürnberg erinnern, wir sind 3-0 vorne. Der weiß jetzt vielleicht in den letzten 4 Minuten, ich krieg noch einen Wechsel und dann ist gut und wir werden das höchstwahrscheinlich gewinnen. Wo für dich diese 4 Minuten eigentlich natürlich noch anders sind, ne? Als Torhüter. Jetzt auch mal unabhängig von dem Shutout, sondern einfach auch, weil du weißt, naja gut, du musst da schon zu 100% drin bleiben.
Wenn sonst, ich jetzt noch einen kriege, dann
raus ist noch vor die Wand.
Wird das noch also, spaßig hier, ja.
Und ja, von dem her ist es natürlich anders. Aber der Spieler hat natürlich auch seine anderen Belastungen, ne, und seine anderen Situationen, von denen ich aber offen gesagt jetzt auch einfach nichts verstehe und deshalb auch nicht so viel von reden kann. Aber ja, ich muss schon zugeben, manchmal denkt man sich schon, ja, hast du schon entspannter als Spieler, so vom Mentalen her, wenn du halt ja natürlich immer wieder diese Situation hast, dass du da raus kannst und als Torhüter, ja, wenn das Drittel angefangen hat, bis zum Ende so ganz rausnehmen kannst du dich da nie. Sonst es kann halt immer was passieren, ne? Und von dem her ist das natürlich schon irgendwo auch eine meiner Meinung nach eine hohe mentale Belastung. Und da musst du als junger Torhüter irgendwie auch ja einen Weg für dich finden, wie du damit umgehst. Und wie gesagt, da kommen wir wieder auf diese beiden Faktoren. Du kannst daran arbeiten, aber zum Teil musst du halt auch einfach ein Typ dafür sein. Aber ich glaube, wenn du als junger Torhüter die Chance kriegst in der Profiliga, dann hast du wahrscheinlich auch vorher schon gezeigt, dass du da irgendwie auch der Typ für bist. Und ansonsten purzelst du wahrscheinlich auch relativ schnell wieder raus.
Eingestiegen sind wir in diese wirklich spannende Thematik. Vielen Dank für diesen Ausflug. Eigentlich über die Frage, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut. Und wir waren bei der Defensive. Ich habe mir zu Beginn der Saison, ich weiß nicht, ob Felix es auch gemacht hat, mal die Zeit genommen und wir haben uns von Pierre ein bisschen erzählen lassen, wie er eigentlich System aussehen würde.
Das hast du exklusiv, diese Echt? Worte.
Ja. Und also er hat mir ein bisschen was von, ich versuche es jetzt so kurz wie möglich zu machen und werde dem natürlich nicht gerecht, was er mir erklärt hat, aber Rückwärtsbewegung fängt vorne an mit allen zusammen, sehr viel Bewegung, auch ohne die Scheibe, in der Rückwärtsbewegung Acht geben auf bestimmte Dinge, im Idealfall eine Mannschaft in Räume schaffen, also eine gegnerische Mannschaft in Räume schaffen, wo sie nicht agieren kann. Das ist es jetzt wirklich nur angerissen. Wie viel davon hat sich mittlerweile verändert? Wie viel davon funktioniert gut? Wie viel davon muss tatsächlich immer noch besser werden, gerade in der Defensivbewegung?
Ja, ich glaube, das ist schwer jetzt auf eine Zahl runterzubrechen. Ja, im Groben, was du jetzt beschrieben hast, ich glaube, im Groben hat das jede Mannschaft vor, ne? Der anderen Mannschaft irgendwie aufzuzwingen, was man selber möchte, klar. Und natürlich müssen irgendwie auch alle Mannschaftsteile, ob es in der Defensivarbeit ist oder in der Offensivarbeit ist, mitagieren. Wenn was nach vorne funktionieren will, dann müssen auch die beiden Verteidiger mitmachen. So ist es im Eishockey einfach so kompakt. Und wenn nach hinten was funktionieren will, dann brauchst du natürlich auch die drei Stürmer. Ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, sagen wir es mal so. Und jetzt haben wir am Anfang echt ein bisschen gemeckert, dass noch nicht alles so läuft, wie es laufen soll. Ich möchte jetzt auch nicht alles schwarz malen. Ja, aber ich bin auch einfach immer ein Freund davon, dass man sich jetzt nicht von einer Euphorie tragen lässt, weil wir jetzt ein Derby gewonnen haben, denn wenn man es runterbricht, haben wir an dem Wochenende 3 Punkte geholt, das ist wunderbar. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir auch tabellentechnisch hinwollen. Und von dem her muss der Anspruch sein, dass du in allen Bereichen immer jeden Tag besser wirst. Und ich glaube, es ist schwer, das auf eine Zahl runterzubrechen. Aber ich glaube, gerade diese Spiele, wo wir Wochen dazwischen haben, in denen wir trainieren können und nicht diese Wochenspiele dazwischen haben, wo du dich wirklich nur von Spiel auf Spiel vorbereitest, sondern dass du jetzt auch mal die Zeit hast, an dem Dienstag, an dem Mittwoch Dinge wirklich auseinanderzunehmen. Ich glaube, das hilft jeder Mannschaft. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dahin zu kommen.
Täuscht der Eindruck, weil das, was dass wir, dass da schon eine Entwicklung zu sehen ist, weil ich fand schon, jetzt sage ich an der Stelle immer, ich habe selber nie gespielt, keine Ausbildung, sonst irgendwas, aber auch du musst ja gemerkt haben, okay, wir kriegen Anfang der Saison oder speziell jetzt hinten raus, wo dann auch Spiele nochmal aus der Hand gegeben wurden, waren schon Umschaltsituationen dabei, wo man dann auch sagt, okay, da sprichst du nicht über die Defensive, sondern genau über dieses Verteidigen als Mannschaft, wo man da dann vielleicht nicht so kompakt stand. Das, finde ich, ist deutlich besser geworden in den letzten Spielen.
Ja, es ist natürlich immer, das ist ja im Prinzip das Schwere daran, dass du diese einzelnen Bereiche des Spiels dann irgendwie zusammennähst zu einem großen Tischtuch. Und dass du natürlich einzelne Bereiche absprichst, wie willst du das machen, und natürlich auch trainierst und natürlich auch Routinen da reinkriegst, aber dass du diese Punkte dann zusammen zum Agieren bringst, sag ich mal. Und da, das braucht halt einfach Zeit. Und wir haben natürlich auch viel Personal gewechselt im Sommer und so weiter, und das ist dann auch einfach, dass das eine gewisse Zeit braucht. Und ich glaube, wir sind da auf dem Weg, wo es immer wieder oder immer besser funktioniert, aber das sind sicherlich die Situationen, dass Umschaltsituationen vom Offensiven aufs Defensive, dass wenn da wirklich Nuancen nicht stimmen, dass natürlich das Gesamtbild dann am Ende nicht mehr funktioniert. Und wenn dann wirklich auch nur ein Schritt fehlt, dass dann 10, 20 Sekunden später Fehler passieren können. Und dass diese Nuancen immer wieder immer besser zusammen funktionieren, das ist natürlich das Ziel. Und da arbeiten wir dran. Wie gesagt, nochmal, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Gibt's für dich das perfekte Spiel? Wie sieht das aus?
Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Sport an sich immer von Fehlern lebt. Und das ist deshalb, wenn es ein perfektes Spiel gäbe, dann würden zwei Mannschaften im Prinzip...
Wäre nicht so interessant, ne?
Ja, nur voreinander stehen, 60 Minuten. Ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich weiß, dass Berlin mal die Meisterschaft gewonnen hat vor ein paar Jahren mit einem Shutout Niederbergers. So weit ist das her. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Und ich habe es mir leider vom Fernseher angucken müssen, aber da gab es die letzten 10 Minuten wirklich, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war, es gab nichts zu holen für die, und jedes Mal, wenn sie in die Zone reingekommen sind, wurde die Scheibe extrem sicher übers Glas wieder raus, und es wurde wirklich Frustration da angerührt beim Gegner und da war irgendwann ein Punkt, dass ich mich mal rübergelehnt habe zur Frau und gesagt habe, wow, das ist schon beeindruckend. Ich bin mir sicher, da brennt nichts mehr an, weil die einfach nahe an der Perfektion das gerade spielen. Und ich fand, man hat das auch wirklich beim Gegner gesehen, dass da kaum noch ein Weg hin war. Und das war so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, ja, das war schon ziemlich nah dran an dem, was man wahrscheinlich toll findet als Trainer.
Tauscht ihr euch eigentlich als Torhüter im Rahmen von Nationalmannschaft bei dir, aber auch am Telefon, gibt es da Austausch mit Jungs, die man kennengelernt hat, die man zu schätzen weiß, über Situationen, wie wir sie vor ein paar Minuten besprochen haben? Oder muss da jeder auf seinem eigenen Weg durch?
Ja, ich habe da jetzt so tief vorhin gesagt, noch nicht mit irgendwem drüber gesprochen, aber ich glaube, das ergibt sich dann auch einfach in den Situationen nicht so. Ne? Die Kontakte, die man da hat, da setzt man sich jetzt nicht zusammen und überlegt sich, wie man sich aufs Spiel vorbereitet. Ne? Wenn man dann, ich glaube, da gibt es andere Bereiche, über die man spricht. Nee, aber ich glaube auch, dass es einfach so individuell ist, dass jeder irgendwie seinen eigenen Weg dafür finden muss. Und so wie ich das jetzt erläutert habe und kommuniziert habe und vielleicht auch mal aufgebröselt habe, es kann sein, dass das für einen anderen halt auch überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und ich bin da jemand, der da sehr analytisch rangeht. Gibt sicherlich auch Jungs, die da irgendwie vom Gefühl her rangehen. Da bin ich einer, der sagt, ich brauche da jetzt kein Feeling, irgendwas. Ich möchte das eher runtergebrochen haben. Und von dem her glaube ich, dass das sehr individuell für jeden anders ist.
Wir hier haben im Podcast andersrum auch die Öffentlichkeit viel darüber spekuliert, ob es Sinn macht, eine Stärkung der Defensive vorzunehmen. Das hat irgendwie so in der Vorbereitung angefangen und trug sich jetzt durch die letzten Wochen. Gemeint war, auf der Verteidigerposition etwas zu tun. Jetzt ist es passiert. Ist es eine richtige Entscheidung gewesen, ohne dabei den anderen vor den Koffer zu treten, sondern einfach den Aspekt zu betrachten, hilft es dieser Mannschaft aktuell nochmal mit einem Verteidiger Brandon Gormley stabiler zu stehen und sorgt es dafür, dass du vielleicht im Schnitt in den nächsten Wochen mal, ich sag mal, 5 bis 10 Schüsse weniger pro Spiel kriegst?
Ja, das wird sich dann zeigen. Ne? Also ja, also sind wir wieder dabei.
Also wäre die Hoffnung, sagen wir es mal so.
Das ist natürlich der Plan. Wenn ich das wüsste, dann sind wir wieder dabei, dann würde ich auch nicht mehr hier sitzen, sondern nur noch Sachen.
Du bist ein verdammt guter Spieleragent, ne?
Dann würde ich nur noch Sachen vorhersagen. Nee, aber ja, natürlich ist das der Plan. Und jetzt über Entscheidungen, Kaderplanung und so weiter, das ist nicht meine Aufgabe, darüber zu sprechen. Und ich finde, da sollte ich auch einfach nicht drüber sprechen, denn das ist nicht meine Baustelle. Aber im Groben, glaube ich, kann man sagen, dass mehr Qualität immer gut ist. Jetzt gibt es nun mal im Eishockey diese besondere Situation, dass du das Problem mit den Imports hast. Das heißt, du bist dann natürlich irgendwo eingeschränkt, wie viele du spielen lassen kannst. Dann muss wieder einer draußen sitzen und so weiter. Das ist natürlich immer eine besondere Situation. Problem ist natürlich auch, deutschen Spieler ist jetzt dünn noch einzuholen, weil die sind halt alle irgendwo unter Vertrag. Und dass sich da, ja, da zu reagieren, ist nun mal auch schwer. Und das ist dann immer leicht gesagt, ja, wenn du hier noch einen holst und da noch einen holst, ja, aber das ist halt auch nicht die PlayStation, ne, wo man halt dann da zwei Knöpfe drückt und dann kommt halt noch einer. Sondern das muss dann halt auch irgendwie schon zusammenpassen. Und ich glaube, im Groben kann man sagen, dass mehr Qualität immer gut ist. Und der Brandon bringt natürlich einen Haufen Qualität mit rein. Und ich glaube, das passt einfach sehr gut, denn wir haben letztes Jahr den guten Mann ja auch kennenlernen dürfen. Und das ist ein guter Typ. Der passt gut rein. Das ist ein toller Spieler. Und von dem her, glaube ich, ist das Risiko, was du mit so einer Nummer ja immer eingehst, relativ überschaubar. Denn ansonsten muss man natürlich auch sagen, du holst dann irgendwen, der ja auch gerade nirgendwo unter Vertrag ist. Und dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, wieso, weshalb, warum. Und manchmal hat es gute Gründe, manchmal hat es auch schlechte Gründe. Und dann musst du das natürlich irgendwo auseinanderbröseln. Und ich glaube, beim Brandon ist das relativ übersichtlich, denn du kennst den Mann, du weißt, was du kriegst. Und von dem her glaube ich, hilft das uns schon, so einen Spieler dann wieder in unseren Reihen zu haben.
Lustig ist ja immer, dass man eine Frage immer früh in der Saisonvorbereitung stellt, die zu beantworten ja immer unglaublich schwierig ist. Und passt die Mannschaft zusammen? Und dann gibt es immer eine Antwort, die mal so ist. Und jetzt, wenn man so mal 2 Monate in so einer Saison steckt und dann nochmal auf das sich zurückerinnert, was zum Beispiel Taro gesagt hat, der vom ersten Moment an irgendwie so ein Gefühl vermittelt hat, nee, das funktioniert, es gibt keine Gruppchenbildung, und dann ja auch erlebt hat, wie ihr als Einheit im letzten Jahr funktioniert habt. Wie sehr, und nicht den unmittelbaren Vergleich, aber wie sehr hat diese Mannschaft inhaltlich über die Persönlichkeiten bislang zusammengefunden? Und wie ist der Eindruck da ja des Torhüters, wie dieses Prinzip Mannschaft funktioniert?
Ja, gut eigentlich. Also ja, ich glaube, man muss das immer, das ist, ja, wie du sagst, das ist immer eine Frage, glaube ich, die allen Außenstehenden so auf der Seele brennt. Und ich glaube, wenn man einfach ehrlich ist, dann muss man es auch unterbrechen. Naja, es sind halt Profiteams, in denen jedes Jahr eine Fluktuation passiert. Und es ist, glaube ich, auch ganz natürlich, dass nicht jeder, der mit dem du zusammenspielst, sein bester Freund wird. Wir sind nicht 20 Jungs, die sich auf ein Bierchen im Park treffen und da ein bisschen Fußball spielen, sondern du bist natürlich irgendwo als Profi in einem Arbeitsumfeld. Und ich glaube, jeder kennt das von seinem Arbeitsumfeld. Da gibt es Leute, mit denen versteht man sich besser, Leute, mit denen versteht man sich schlechter. Aber im Groben ist es, glaube ich, auch wichtig, dass es eine gute Teamchemie gibt in jedem Bereich der Arbeitswelt. Und ich glaube, was wir wirklich haben und was bei uns ganz schön ist, dass man dieses berühmte Arschloch nicht dabei haben. Und wir haben jetzt keinen dabei, wo ich sage, der bringt da Negativität rein, der macht dieses, jenes, der steuert irgendwie gegen den Gedanken. Ne? Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, denn so ehrlich muss man sein, das hat, glaube ich, auch jeder in seinem Arbeitsumfeld schon mal erlebt. Es gibt halt solche Leute, wo du sagst, naja gut, es geht gar nicht darum, mag ich den jetzt persönlich oder nicht, sondern der schwimmt irgendwie immer gegen die Idee, die alle anderen haben. Und das haben wir nicht dabei. Und ansonsten, glaube ich, haben wir nette Jungs dabei. Es gibt jetzt keinen, wo ich sage, das ist jetzt ein charakterlicher Riesenausfall. Und wir verstehen uns gut. Und wie der Taro gesagt hat, ich glaube, es gibt jetzt keine brutale Grüppchenbildung. Ist, glaube ich, auch klar, dass es natürlich immer Leute gibt, mit denen hast du mehr zu tun als mit anderen. Also, dass dann auch immer alle 20 zusammen die Hände halten, das ist, glaube ich, auch illusorisch. Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es nichts auszusetzen. Und ich glaube, da sind wir auf einem schönen Weg, dass ich mir vorstellen kann, wenn wirklich mal die Crunch-Time kommt, dass da zusammengehalten wird.
Ich erinnere an der Stelle auch an, ich glaube, doch Uwe Krupp war es, der ja auch sagte, du kennst ja so eine Situation, wie du sie letztes Jahr hattest, aufgrund der Geschichten, die du dann auch gemeinsam als Team durchgemacht hast, kannst du ja nicht rekreieren, und er warnte auch davor, das zu versuchen. Insofern ist, glaube ich, das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu sagen, okay,
du brauchst Dinge, deine eigene Identität.
Genau, ja, die uns zusammenschweißen, kann, ja. die kommen noch, und ich glaube, dass dann solche Sachen wie jetzt, okay, läuft nicht alles, aber jetzt reißen wir uns zumindest mal zusammen den Arsch auf, erstmal vorsichtig positiv stimmen können. Das denke ich schon, ja.
Wartest du eigentlich auf einen Anruf vom Bundestrainer für den Deutschlandcup? Ja, ich erkläre dir kurz, warum. Ich hatte am Wochenende...
oder gab es den schon?
Vielleicht? Warte mal, genau. Ich habe mal die Gelegenheit gehabt, tatsächlich mal 2 Spiele von euch in aller Ruhe zu sehen. Und zwar auf einem iPad, und habe es einfach mal genossen, mal Eishockey zu gucken. Das waren die Spiele Schwenningen und Düsseldorf?
Köln,
danke. Und ich war wirklich richtig entspannt. Und die Kommentatoren, beide unabhängig voneinander, die diese Spiele kommentiert haben, sagten, er muss den Anruf kriegen. Der ist so gut drauf.
Den Kommentar höre ich ja selber nicht.
Das weiß ich.
Mirko kann ja bestimmt die Nummern geben.
Den Kasten kannst du schicken.
Das weiß ich natürlich auch zu schätzen. Und das freut mich natürlich, wenn Leute honorieren, was ich da tue. Und ja, ich habe tatsächlich am Montag mit dem Bundeskanzler, wollte ich jetzt sagen.
Den hast du schon hinter dir.
Nee, so weit war es jetzt nicht.
Der hat persönlich zum Klassenerhalt gratuliert.
Ja, richtig. tatsächlich hat mich am Montag der Harry angerufen, und wir haben auch lange gesprochen, und er hat mir dann gesagt, dass er für den Deutschlandcup einen anderen Plan hat, dass er mit einer jüngeren Mannschaft antreten, mit einer Mannschaft, wo er sich viele mal angucken will und dass ich von dem her frei habe, sagen wir mal so. Und von dem her, für mich war es immer das Größte, für Deutschland zu spielen. Ich habe mich da immer riesig gefreut. Muss auch ganz offen sagen, ich habe es nie verstanden, wenn Leute, also es gibt natürlich immer nachvollziehbare Gründe, aber wenn Leute mir gesagt haben, oh nee, da habe ich jetzt keine Lust, da möchte ich lieber frei haben, das war für mich immer eine Frage der Ehre und für mich war es auch immer das Größte irgendwie, da den Bundesadler auf der Brust zu tragen. Und von dem her würde ich auch niemals absagen und wäre immer dabei, egal um was es geht. Von dem her, wir haben da telefoniert und
du wirst mir jetzt nicht übel nehmen, wenn ich nachfrage, wie läuft so ein, also ohne wirklich jetzt bis ins Tiefste inhaltlich, weil das will er nicht, das willst du vielleicht auch nicht, darüber zu sprechen, aber okay, er sagt dir offensiv, hör zu, ich finde dich gut, du spielst eine bombastische Saison bisher, ich nehme dich aber nicht, weil das ist mein Plan. Müssen wir uns so ein Gespräch vorstellen, das auch über die Intention, die ihn getragen hat, dich überhaupt anzurufen?
Ja, das müssen wir jetzt ihn fragen.
Du wirst es so ein bisschen an den Themen, die ihr
verdrückt.
Also meine Güte.
Mannschaft, komm jetzt, aber ich muss auch weiter. Ne?
Ich glaube, so simpel kann man sich das vorstellen. Auch mit anderen Sachen, auch wenn man dann den Anruf bekommt, dass man irgendwo dabei ist. Das ist dann auch kein Hexenwerk. Dann bimmelt halt der Telefon, ja, hallo Andi, ist Harry, wie geht's dir? Gut. Und dann wird das ziemlich schnell auf den Punkt gebracht. Muss mir auch ehrlich sein, viel mehr brauchst du dann auch nicht. Ne? Also, aber von dem her, ja, glaube ich, ist das auch kein, ja, nichts, wo jetzt was Unfassbares passiert, was sich keiner vorstellen kann.
Das würde ich jetzt auch nicht so sehen. Aber es ist schon eine Respektbezeugung. Das muss man einfach sagen. Und das ist ja wichtig am Ende des Tages.
Und natürlich freut man das. Und auch wenn am Ende mir mitgeteilt wurde, dass der Weg ein anderer sein soll für den Deutschlandcup, freut es einen natürlich auch, dass man irgendwo da im Fokus ist. Und das ist natürlich was, wo ich mich freue. Und wie gesagt, für mich war das nie selbstverständlich und ist es auch nicht selbstverständlich. Und von dem her freut mich das natürlich auch. Und das ist was ich auch am Harry und auch, muss ich aber auch wirklich sagen, bei allen anderen Bundestrainern, die ich in meiner Karriere hatte oder mit denen ich zu tun hatte, immer sehr zu schätzen wusste, dass da eine Kommunikation stattfindet und man sagt, hey, pass auf, so und so sieht's aus. Das sind die das ist der Plan, den ich irgendwo habe. Und da hast du dir die Rolle bei. Und das, glaube ich, ist sehr gerade und ehrlich. Und da habe ich mich, ist es natürlich auch sehr, sehr respektvoll.
Hat er noch einen Plan für dich?
Das müssen wir auch wieder ihn fragen.
Ich wollte nur mal so nachhören, ob ihr darüber gesprochen habt. Es gibt ja so ein paar Veranstaltungen noch in den nächsten.
Ach du, ich glaube. Wie gesagt, ich glaube, man braucht sich so ein Gespräch auch nicht unglaublich kompliziert vorstellen, aber am Ende haben wir da natürlich auch ein bisschen länger gesprochen, jetzt auch nicht unglaublich lang, aber ein bisschen länger gesprochen und von dem her.
Also ich glaube, wenn du so weitermachst, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass er zumindest nochmal anruft.
Wir haben in Deutschland ja eine für an diejenige tatsächlich brutal negative Situation. Nämlich einerseits, dass er sich einen Job ausgesucht hat, wo es halt nur drei bei großen Turnieren für gebraucht werden in einer guten Mannschaft. Und das andere Problem ist, deutsche Torhüter haben eine gewisse Qualität.
Ja, nee, klar. Und dann hast du natürlich auch noch NHL-Jungs und so weiter. Das ist ja auch das Spannende an der Nationalmannschaft, dass es da halt auch um die Besten geht. Und von dem her ist das ja auch das, warum man dahin möchte. Und das ist die Ehre, die am Ende dahinter steht. Denn wie gesagt, zur Parkmannschaft ausgewählt werden, wo man ein paar Bierchen trinkt, da reißt es einer auch nicht von Hocker. Und deshalb freut es einen natürlich, wenn man da dabei ist, denn da geht es halt um die Besten. Und das bringt die Sache, glaube ich, in der Natur mit sich einfach.
ich weiß, ihr habt nicht drüber gesprochen, du hast dir wahrscheinlich auch weniger Gedanken drüber gemacht, aber es gibt ja immer dieses erste Break, am 3.11. ist der letzte Spieltag vor der Deutschland-Cup-Pause. Wenn du einen Wunsch frei hättest in der Entwicklung der Mannschaft, gar nicht was Tabellenplatz oder Punkte anbelangt, sondern was würdest du dir wünschen, dass ihr mannschaftsintern bis zum 3.11. erreicht hättet, um sagen zu können, so, jetzt haben wir uns ein paar Tage frei, redlich verdient?
Ja, ich glaube, das kann man runterbrechen, wenn man da tabellarisch, wenn du gesagt hast, das ist jetzt vielleicht, aber das, ich glaube, so ehrlich muss man sein. Das wäre natürlich schön, wenn wir da Kontakt zu den Playoff-Plätzen haben. Wir waren jetzt ein paar Mal trotz des, ich möchte auch gar nicht sagen schlechten Starts, aber von der Punkteausbeute her, ja, dürftigen Starts, wo man ja auch aber wieder sagen muss, wir haben natürlich auch ein paar Brocken am Anfang weggehabt, wo es jetzt vielleicht auch nicht selbstverständlich war zu punkten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, am Ende bist du da irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht 100%, aber wieder auf dem vorletzten Platz irgendwas und da willst du natürlich nicht sein. Und wir waren aber auch schon mal, ich glaube in Schwenningen gab es die Situation, hätten wir da, haben uns 3 Minuten gefehlt, dass wir, glaube ich, über den 10. Platz gesprochen hätten. Temporär. Ne? Und jetzt auch.
Was würdest du jetzt tun, wenn wir das, also mit den Ergebnissen, wenn wir das gewonnen hätten, wären wir.
Also du bist da auch nicht weit weg. Und das ist natürlich das, wir wollen natürlich auf jeden Fall diesen, also mindestens diesen Anschluss halten, dass wir da an Schlagdistanz sind. Und ich hätte natürlich einen schönen Break, wenn wir dann auch irgendwo in den farbigen Plätzen sind, die auch wenn es hier da noch nichts hilft, aber es fühlt sich natürlich einfach mal schöner an. Ich glaube, der Duck hat das irgendwann mal ganz gut formuliert. Es sieht dann halt auch einfach mal schön aus, wenn du endlich mal in diesen Plätzen bist und nicht immer nur über diese Plätze intern natürlich als Ziel sprichst. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, da so eine Zielvorgabe in der Saison. Ich glaube, da hat sich noch keiner gut getan. Bayern München kann das machen, wenn die sagen, wir wollen Erster werden. Okay, ja, Surprise. Aber
selbst das reicht ja manchmal nicht.
Ne? Richtig, ja, aber ich bin immer der Meinung, meine Zielsetzung ist es immer, dass ich jedes Spiel probiere, dass wir das gewinnen und zu punkten. Und einen Tabellenplatz da jetzt rauszuhauen, finde ich immer ein bisschen blöd, weil das ändert sich ja auch jeden Monat. Ne?
Deshalb habe ich nicht gefragt, sondern es ist eher so ein bisschen abgezielt auf eine Entwicklung, die du ja auch angesprochen hast.
Aber ich glaube, ja, wie gesagt, wir haben es vorher gesagt, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg von der Entwicklung her und das wäre natürlich toll, wenn sich das dann auch jetzt mal tabellarisch zeigen würde. Dafür müssen wir einfach unsere Punkte holen und dann wird es früher oder später passieren, dass die Konkurrenz dann auch mal nicht punktet und dann wäre es, glaube ich, fürs Gefühl auch mal schön, denn wir lächzen natürlich alle nach den, wie gesagt, nach dieser großen 10, die da im Raum steht und da wollen wir hin, im besten Fall noch besser und ja, da wäre es einfach schön, wenn das dann auch mal draufsteht und nicht immer nur im Gedankenspiel ist.
Wir würden es uns alle sehr wünschen. Nicht nur für euch, auch für Felix. Der braucht einfach mal ein paar Tage frei in Ruhe dann in der Deutschland-Cup-Pause. Mit dem Blick auf Platz 10 oder besser, um ganz entspannt.
Darf ich noch eine Frage stellen, auch wenn du jetzt zu Recht abmoderierst, weil wir schon wieder relativ lang geworden sind. Weil es ist jetzt tatsächlich ziemlich genau ein Jahr her, dass wir hier extreme Unruhen hatten, Trainerwechsel und so weiter und so fort.
Ja,
ich nicht. Ich habe ich mich schon. Damals sah die Situation ein bisschen anders aus und auch in den Wochen danach, auch wenn das Mindset vielleicht ein bisschen anderes war, Hand aufs Herz, wir können uns ja jetzt guten Gewissens nochmal dran zurückerinnern. Hättest du gedacht, wenn damals vor einem Jahr jemand gefragt hätte, ey, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Hättest du gesagt, dass die Situation so ist, wie sie jetzt ist und kann man damit zufrieden sein?
Ja, schwer. Also zuallererst bin ich jetzt kein Freund, da drin rumzurühren. Das war einfach großer Käse, wie es damals gelaufen ist. Ende der Diskussion vielleicht dann auch. Ne? Und
ja, ich will jetzt auch dann, nicht der ist schon, nee, der ist schon, sondern es war, wie es war, richtig.
Und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Ich glaube, das kann man da hinausführen, dass es ja irgendwie um die Gesamtentwicklung eines Clubs geht. Und ich glaube, dass das, was hier in diesem Club gerade passiert, schon als positiv angesehen werden kann. Denn ich glaube, es werden richtige Entscheidungen getroffen. Wie gesagt, nochmal im Sport hat es auch immer mit Glück und Pech zu tun. Es ist nicht so, dass man einfach dann die für alle logischen richtigen Entscheidungen trifft und dann läuft es auf einmal. Da spielen halt mehr Faktoren mit rein, sonst wäre es halt leicht. Ne? Das ist halt nicht die PlayStation. Aber ich glaube, dass im Groben die richtigen Entscheidungen getroffen werden. und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und von dem her, ja, es ist natürlich erstmal toll, dass wir die Klasse gehalten haben. Aber jetzt muss dann auch der nächste Schritt gehen, dass das konstant passiert, dass wir diese Klasse halten und nicht immer, wenn man ehrlich ist, ja, ich meine, es gab einen Grund, warum hier ein Feuerwerk stattgefunden hat, weil das natürlich auch unglaublich war, dass wir die Klasse gehalten haben. Der nächste Schritt muss jetzt sein, dass man diese Klasse konstant hält und dann kann man weiterschielen. Und für mich ist da ein tolles Beispiel Bremerhaven. Die haben das konstant gemacht und haben immer kleine Brötchen gebacken. Und ich kann mich letztes Jahr erinnern, da haben die es immer noch so kommuniziert, dass es unglaublich wäre, wenn sie eine Playoff-Runde gewinnen würden. Und eigentlich hat man über eine mögliche deutsche Meisterschaft gesprochen. Aber immer dieses Humble, dieses irgendwo auch Wissen, dass es auch andere Zeiten gab. Bremerhaven kam aus der zweiten Liga. Wir waren letztes Jahr mit 3,5 Beinen in der zweiten Liga. Wenn man da, glaube ich, mit einem gewissen Respekt rangeht, auch mit einer gewissen Demut und dann hintenrum gut, hart arbeitet, wie gesagt, wo ich glaube, dass das in diesem Verein gerade passiert, dann kann man da Schritt für Schritt weitergehen, dass irgendwann nicht der erste Gedanke bei der Tabelle nach unten geht, sondern vielleicht mal konstant auf die ersten 10 Plätze. Aber ich glaube auch wieder, das ist was, man kann sich auch nicht hinstellen und sagen, wir sind jetzt ein Top-6-Team und dann sind wir ein Top-6-Team. Also das ist einfach ein Weg, ein Prozess, der sich über Jahre hinweg hinziehen muss. Und wir waren jetzt nur mal kurz vor Abstieg und jetzt muss man auch ehrlich sein und der Nummer auch Jahre geben, um konstant irgendwo um Playoff-Platz spielen zu können. Und da sind wir gerade dabei, dass wir das umsetzen.
Und die beste Entscheidung war natürlich, den Vertrag mit Andreas Jenicke zu verlängern. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Er nickt nur.
Grinst dabei. Ich dachte, ich gucke ihn mal nicht an. Ja. Ich gucke ihn mal nicht an. Dankeschön, Andi.
Immer gerne.
So, das war diese wunderbare Ausgabe von Kühlschweine Iserlohn. Wollen wir noch einen Sponsor?
Ja.
Ich hoffe, du triffst jetzt nochmal den richtigen. Wie am Anfang.
Gut, jetzt sind wir natürlich wieder in der Zwickmühle, weil wir das alles gar nicht chronologisch gemacht haben. Ne?
Richtig. Und ich bin gespannt, wie du es jetzt machst.
Na, ich drücke jetzt einfach mal auf E-Com.
Richtig.
Wusste ich doch.
Hören, worüber alle reden. Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Roosters Hockey Podcast. Weil's wichtig fürs Klima ist. Und damit kennen wir uns schließlich aus. E-Com Messtechnik, unser Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele. Wir produzieren Lebensqualität. Familiengeführt seit 1985. Wir suchen euch für unser Team. Alle Infos ecom.de/karriere.
Das war's. Bis nächste Woche.
Sagt tschüss, Felix.
Tschüss, Mirko. Bis die Tage.
Ciao, ciao.